Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Das muss sich ganz, ganz schlimm und wirklich schrecklich anfühlen, wenn man nicht weiß, wo das eigene Kind ist und wenn das Kind nicht weiß, wo die eigenen Eltern sind. Bis heute hatte die US-Regierung von Donald Trump Zeit, Eltern und Kinder wieder zusammenzubringen. Durch die sogenannte Familientrennung sind diese ja auseinandergerissen worden. Das betrifft immerhin 2.500 Kinder.
Da geht es um Kinder zwischen 5 und 17 Jahren. Da ist ja im Endeffekt zumindest gegeben, dass sie sprechen können, dass sie wahrscheinlich ihren Namen sagen können, dass sie vielleicht auch sagen können, woher sie kommen. Aber nicht immer ist eben auch klar, wo die Eltern sind.
Und nicht immer können diese Kinder sprechen, weil sie zum Beispiel noch viel zu jung ist. Martina Butler war das gerade, unsere Korrespondentin in Washington. Und die wird uns in diesem Podcast erklären, warum eben die Zusammenführung so schwierig ist und warum es eben noch Monate dauern wird, bis sich Eltern und Kinder wiedersehen können. Das ist eins der Themen im aktuellen Podcast vom Update am Donnerstag, den 26. Juli. Reinhard Grindel, der hat sich ja heute schriftlich geäußert, der DFB-Präsident, und zwar zu den Rassismusvorwürfen, die ihm Mesut Özil gemacht hat. Und unser Sportreporter Matthias Friebe, der hat eine ganz eindeutige Meinung zu diesem Statement von Grindel.
Das, was Reinhard Grindel da geschrieben hat, ist tatsächlich absolut substanzlos, kann man eigentlich sagen.
Warum dieses Statement so nichtssagend ist, wenn man sich es nochmal genauer ansieht, das wird uns Matthias gleich noch erklären. Und wir versuchen herauszufinden, woran es eigentlich liegt, dass Konzerne wie Facebook und VW Rekordgewinne machen, obwohl sie ja wegen des Datenskandals oder eben der Abgasaffäre ziemlich in der Krise stecken. Eine Antwort darauf bekommt ihr in diesem Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Bis heute hatte die US-Regierung von Donald Trump Zeit, Eltern und Kinder wieder zusammenzubringen, die durch die sogenannte Familientrennung in den USA auseinandergerissen worden sind. Rund 2.500 Kinder betrifft das. Die sind ihren Eltern weggenommen worden, weil sie eben mit ihnen zusammen illegal die Grenze von Mexiko in die USA passiert haben. Heute läuft diese Frist ab und ein Bundesgericht in Kalifornien hatte ja eben angeordnet, dass diese Zurückführung stattfinden muss. Mehr Infos dazu bekommt ihr jetzt von unserer Korrespondentin in Washington, Martina Butler. Martina, wird das denn klappen, die Familien innerhalb dieser Frist wieder zusammenzubringen?
Also danach sieht es ehrlich gesagt nicht aus, denn es sind rund 2.500 Kinder und Eltern betroffen und die letzten Angaben vom Dienstag zeigen, dass erst gut die Hälfte wieder bei ihren Eltern sind, also die Hälfte dieser Kinder. Und das wird ziemlich unmöglich sein, diese Frist jetzt heute einzuhalten.
Was ist denn eigentlich das Problem? Also warum wird es nicht so funktionieren?
Weil die US-Regierung, als sie Eltern und Kinder getrennt hat an der Grenze, offenbar sehr wenig Daten erhoben hat. Also man hat sich wohl nicht genau aufgeschrieben, wer ist das überhaupt, wohin werden die Einzelnen gebracht, wo bleiben sie überhaupt. Und jetzt muss man irgendwie verzweifelt versuchen, diese Daten eben zusammenzubekommen. Die Frist, die jetzt ausläuft, da geht es um Kinder zwischen 5 und 17 Jahren, da ist ja im Endeffekt zumindest gegeben, dass sie sprechen können, dass sie wahrscheinlich ihren Namen sagen können, dass sie vielleicht auch sagen können, woher sie kommen. Aber nicht immer ist eben auch klar, wo die Eltern sind. Und es gibt ja auch immer noch die jüngeren Kinder, die sollten schon bis Anfang Juli zusammengebracht werden, die zum Teil nicht sprechen können, die zum Teil maximal ein Jahr alt sind. Also wo man dann erstmal feststellen muss, wer ist das überhaupt? Und angeblich gibt es 37 Kinder, die bisher nicht identifiziert worden sind, wo man nicht weiß, wer sind sie, wer sind die Eltern. Und über 400 Eltern sind offenbar bereits ohne ihre Kinder wieder abgeschoben worden. Das heißt, da muss man jetzt erstmal gucken, wo sind die Eltern überhaupt, und versuchen im Herkunftsland festzustellen, wo sie sind und wie man dann Eltern und Kinder auch wieder zusammenbringen kann. Das gestaltet sich also alles etwas schwieriger.
Das gestaltet sich schwieriger und es klingt so, als hätte man in den USA damit mindestens noch monatelang zu tun, oder?
Ja, also ich glaube, das ist definitiv keine Sache von ein, zwei Tagen, denn gerade wenn man versucht, die Eltern in den Herkunftsländern wieder zu finden, wird das schwieriger. Angeblich soll es auch 100 Eltern geben nach Regierungsangaben, die freiwillig ohne ihre Kinder wieder in ihr Heimatland gegangen sind. Rechtsanwälte stellen das aber in Frage. Die sagen also, wir sind uns nicht sicher, ob die Väter und Mütter wirklich wussten, was sie da unterschrieben haben. Und das ist sozusagen das nächste Problem. Und dann, selbst wenn man diese Familien zusammengeführt hat, ist ja die die Frage, wie geht es für sie weiter? Denn da sind zahlreiche Familien auch dabei, die hier eigentlich Asyl beantragen wollten, weil sie in ihrem Herkunftsland um Leib und Leben eben sich sorgen und Angst haben, dass sie eben womöglich getötet werden. Und das ist etwas, wo jetzt gerade ein Streit zwischen der Regierung und der Bürgerrechtsorganisation ACLU existiert, dass man sagt, wie lange soll man diesen Familien, wenn man Eltern und Kinder wieder zusammengebracht hat, überhaupt geben, damit sie sich entscheiden können, ob sie hier einen Asylantrag stellen wollen. Also sprich, dass sie erstmal überhaupt informiert werden, was sind ihre Chancen und, und. Die Regierung sagt, dafür würden wir ihnen gerne 4 Tage geben. Die Bürgerrechtsorganisation sagt, 7 Tage ist eigentlich das Mindeste. Und das ist jetzt die nächste Frage, denn selbst wenn die Familien zusammen sind, ist ja erstmal dann die Frage, wie geht's weiter? Wohin geht's weiter? Bleiben sie in den USA oder werden sie abgeschoben?
Welche Schwierigkeiten es gibt bei der Zusammenführung der getrennten Migrantenfamilien in den USA, das hat uns Martina Butler erklärt und zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit Sonntag hat er sich ja zurückgehalten, nichts persönlich gesagt. Heute hat er sich dann geäußert, der DFB-Präsident Reinhard Grindel, in einem offiziellen Statement schriftlich. Er weist alle Rassismusvorwürfe von Mesut Özil zurück. Vielfalt, Solidarität, Integration, dafür stehe der DFB und das ist Grindel unheimlich wichtig. Aber er hätte eben als DFB-Präsident sich auch klarer positionieren können gegen die rassistischen Beleidigungen, die es ja gegen Mesut Özil und İlkay Gündoğan eben gegeben hat nach dem Foto mit Erdogan. Wir ordnen dieses Statement jetzt mal ein, zusammen mit Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion. Matthias, Grindel sagt, mich hat die persönliche Kritik getroffen und damit meint er eben den Rassismusvorwurf von Özil. Konnte Grindel denn diesen Vorwurf jetzt entkräften? Hat er das geschafft?
Sagen wir mal so, ein Kollege hat es ganz gut zusammengefasst heute, als er gesagt hat, das, was Reinhard Grindel da geschrieben hat, ist das, was wir gerade sehr viel in Deutschland haben, nämlich heiße Luft. Das, was er da geschrieben hat, ist tatsächlich absolut substanzlos, kann man eigentlich sagen. Er schreibt, natürlich verwahrt er sich gegen Rassismusvorwürfe, sehr erwartbar. Dann sagt er noch, er muss eingestehen, er hätte sich früher deutlicher äußern müssen. Ja, hätte er wirklich, auch das ist erwartbar. Und dann kommt ein großer Sermon auf das, was man sowieso schon gut kann im DFB und jetzt mit Blick auf die EM 2024, die man hier haben will. Also Entkräften von Rassismusvorwürfen sieht, glaube ich, anders aus.
Auf diese EM kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt eingehen, den Grindel ja auch nochmal herausgestellt hat, der für ihn, der für den DFB unheimlich wichtig ist, und das ist eben Solidarität, wollte man ja auch gerne nochmal unterstreichen während der WM als DFB, nämlich durch diesen Hashtag zusammen. Wie glaubwürdig ist das denn? Also wenn sich jetzt kaum einer von Özils Mitspielern öffentlich geäußert hat, zum Beispiel mal zu der Sache, wie groß ist es, wie weit ist es daher mit der Solidarität?
Ja, ich glaube, da sind wir genau am Kern der Sache. Es gab während der Weltmeisterschaft einen Fall in Schweden, Jimmy Dormas, der ist rassistisch beleidigt worden im Internet und in der Öffentlichkeit, nachdem er einen Foul verursacht hat, weswegen Schweden dann gegen Deutschland verloren hat. Und dann hat sich die Mannschaft mit dem kompletten Stab bis zum Präsidium hinter ihn gestellt, hat ein Video veröffentlicht, wir stehen zu dir.
Das ging ganz schnell, das war direkt am nächsten Tag,
genau,
glaube ich, da.
Ne? Das ging super schnell. Da hat man halt gezeigt, was es heißt, wenn man eine Mannschaft ist und wenn man sagt, wer bei uns hat Rassismus, keinen Platz. Das, was der DFB und auch alle anderen großen Vereine bis hin zur FIFA immer sich auf die Fahnen schreiben, No to Racism oder jetzt, wie es jetzt neuerdings heißt, United by Football beim DFB. Das hat man halt versäumt. Das taucht nicht auf, auch in den Statements der Mannschaft. Jetzt gibt es so Einzelne, die sich in den sozialen Medien äußern, Boateng und so. Aber auch da gibt es nichts in Sachen Rassismus. Da wird nur gesagt, ja, danke, dass wir zusammen gespielt haben, war eine geile Zeit, so mehr oder weniger.
Also so das Wenigste, was man eigentlich sagen kann. Ne?
Genau, und das ist, glaube ich, tatsächlich der Kern der Sache. Auf der einen Seite Özil inhaltlich zu kritisieren dafür, was er gemacht hat. Und zwar vorher, vor der WM und nicht erst, wenn man ausgeschieden ist und ihm dann nochmal mit beiden Beinen ins Gesicht springen und ihn zum Sündenbock machen. Und auf der anderen Seite, egal ob man ihn nun kritisiert oder nicht, diesen Rassismus verurteilen, den es gibt im Internet. Und das vermischt sich in dieser Debatte die ganze Zeit. Und das ist, glaube ich, auch das eigentliche Problem. Und da ist auch der DFB mit dran schuld. Das hätte er nämlich ganz klar von Anfang an trennen sollen.
Was glaubst du jetzt? Also reicht dieses Statement von Grindel, um so ein bisschen Ruhe in die ganze Sache zu bringen? Und vor allen Dingen, wird es irgendwie dabei helfen, die EM 2024 zu bekommen, wo die Türkei ja der Mitbewerber ist?
Also ich glaube, dieses Statement hilft für die EM-Bewerbung gar nichts. Es zeigt aber, das ist vielleicht das Spannendste daran, dass Reinhard Grindel sozusagen den Sieg bei dieser Entscheidung, bei dieser Abstimmung über die EM22 mit seiner Position, mit seiner eigenen Person verknüpft. Er hat da 3 Punkte aufgemacht, jetzt für die Zukunft. Vor allen Dingen sollten wir gemeinsam, er sagt es nochmal, United by Football, uns um diese EM-Bewerbung kümmern. Und ich gehe davon aus, dass er nicht mehr zu halten ist. Wenn die Türkei die EM bekommt, dann wird Reinhard Grindel die längste Zeit DFB-Präsident gewesen sein. Davon können wir ausgehen. Aber dass das jetzt irgendwie Druck aus der Sache nimmt, sehe ich überhaupt nicht.
Reinhard Grindel hat sich heute schriftlich offiziell in einem Statement geäußert zu den Vorwürfen von Mesut Özil. Was das bedeutet, wie das einzuordnen ist, Einschätzung dazu von Matthias Frieber aus unserer Sportredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Störerhaftung. Ja, ihr erinnert euch bestimmt an dieses wunderbare Wort, ist ja im vergangenen Jahr per Gesetz in Deutschland abgeschafft worden. Da geht es um offene WLAN-Netze. Katharina Hopp aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Heute hat sich der Bundesgerichtshof aber nochmal damit beschäftigt, ne?
Genau, und er hat ein wirklich wichtiges Grundsatzurteil dazu gefällt. Wer seinen WLAN-Anschluss ungeschützt und kostenlos für andere freigibt, der ist nicht dafür verantwortlich, was die dann in dem Netz treiben. Das war ja bei uns jahrelang anders und deshalb hat es auch so wenig Hotspots hier in Deutschland gegeben, weil eben alle Angst hatten, abgemahnt zur Kasse gebeten zu werden. Ja, und deshalb wurde diese sogenannte Störerhaftung letztes Jahr abgeschafft.
Warum musste sich der BGH denn überhaupt nochmal damit beschäftigen? Warum musste der das nochmal bestätigen?
Ja, weil Gesetze halt Gesetze sind und deren Anwendung das andere. Der Bundesgerichtshof hatte jetzt den ersten konkreten Fall zum Thema vorliegen. Irgendwer hatte über ein offenes Netz bei einer File-Sharing-Plattform ein Spiel zum Download angeboten. Die Urheber des Spiels, die bekamen das mit und wollten Geld wegen Urheberrechtsverletzung, aber keiner wusste, wer das Spiel hochgeladen hat. Also wollten sie denjenigen, der das Netz bereitgestellt hat, zur Kasse bitten und auf Unterlassung verklagen. Und das geht nach dem neuen Gesetz eben nicht mehr.
Das ist aber auch nicht ganz unproblematisch, oder? Also ich meine, wenn jetzt ein Musikverlag oder ein Autor oder ein Spieleentwickler gar nichts mehr gegen diese Urheberrechtsverletzung tun kann, ist ja doof für die.
Ja, das war auch quasi der zweite Teil des Urteils. Wenn die Geschädigten, nennen wir sie mal, tatsächlich gar nichts tun könnten, dann würde das Gesetz nämlich gegen EU-Recht verstoßen. Die Richter haben aber gesagt, sie haben durchaus Möglichkeiten und die reichen auch. Sie können zum Beispiel gerichtlich durchsetzen, dass WLAN-Betreiber sich kümmern müssen, also diejenigen, die das Netz zur Verfügung stellen. Eine Gerichtssprecherin hat das so aufgedröselt.
Erstmal muss man vielleicht versuchen, die Website zu sperren. Andererseits gibt es dann auch die Möglichkeit, dass man sagt, der Zugang wird mit einem Passwort versehen oder als äußerstes Mittel wird der gesamte Zugang zu dem öffentlichen Hotspot gesperrt.
Das wäre dann aber echt die allerletzte Stufe, also da müsste schon ganz schön viel zusammenkommen.
Also ist jetzt wirklich und endgültig klar, wenn ein Kaffeebesitzer oder eine Stadt oder ich als Privatperson das WLAN frei zugänglich mache, dann bin ich nicht dafür verantwortlich, was andere damit machen.
Ganz genau.
Okay.
Erst dann, wenn andere in deinem Netz wirklich Mist gebaut haben, dann kann es sein, dass du zu Schutzmaßnahmen verpflichtet wirst, aber zahlen musst du definitiv nichts.
Und damit geht Deutschland vielleicht einen kleinen Schritt weiter in diese digitale Zukunft, in der viele andere ja schon längst sind. Danke für die Infos, Katharina Hopp.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt mit einer Geschichte aus den USA. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das gilt auch für politische Ämter, und damit meinen wir jetzt nicht Donald Trump, ausnahmsweise mal nicht, sondern wir gehen dazu in einen kleinen Ort, nämlich nach Omena in Michigan. Dort gibt es nämlich seit dem Wochenende eine neue Bürgermeisterin. Die ist 9 Jahre alt, ganz süß eigentlich, grüne Augen, Haarfarbe so schwarz-braun mit weißen Strähnchen. Wobei korrekterweise muss ich natürlich sagen, es ist die Fellfarbe, denn die Bürgermeisterin dieser Stadt ist eine Katze. Pascal, wie sind die jetzt abgekommen?
Ja, Sonja, wie es sich im Geburtsland der modernen Demokratie natürlich gehört, durch eine Wahl. Sweet Tart heißt die stolze Siegerin.
Okay, das heißt, es hatten noch Gegenkandidaten gegeben, andere Kandidaten?
Ja, aber keine Menschen. Antreten durften nur Tiere aus Omena. Es waren 13 Hunde, ein Ziegenbock, ein Huhn, eine andere Katze und ein Pfau in diesem, ja, wie soll ich sagen, Rattenrennen.
Oh mein Gott, Rattenrennen? Das heißt, es war so ein richtig
dreckiger, dirty Wahlkampf.
Ja? Ja, nicht direkt, Sonja, aber wie so oft in US-Wahlkämpfen war im Hintergrund viel Geld im Spiel. Jede Stimme hat einen Dollar gekostet. Die historische Gesellschaft vor Ort wollte nämlich Geld einsammeln. Also kurz gesagt, das ist eine Spendenaktion und zwar mit jahrelanger Tradition.
Okay, eine Rückbesinnung auf die Wurzeln liegt ja im Trend. Mhm. Wie hoch waren die Einnahmen?
$7,000 und das ist gar nicht schlecht für Umina, denn da leben mal gerade 300 Menschen.
Wie haben die denn gewählt? Also haben die alle nur einmal abgestimmt oder mehrmals oder wieder was?
Ja, das weiß man nicht. Das ist möglich. Das war eben auch möglich, via PayPal-Zahlungen nämlich zu wählen. Es war die größte Wahlbeteiligung bislang bei einer solchen Wahl in Umina, hat der Wahlbeauftragte Keith Disselcone einem lokalen Fernsehsender gesagt. Naja, und hier wie überall hat die Internetwerbung natürlich eine Rolle gespielt. Das kennen wir ja mittlerweile aus den USA. Gewählt haben also vielleicht auch Leute aus dem Umland. Vielleicht sind sogar Spenden aus dem Ausland geflossen.
Nicht, dass da noch ein Sonderermittler eingesetzt werden muss. Womit konnte denn die Gewinnerin, die aktuelle und neue und frische Bürgermeisterin Sweetheart, überzeugen?
Ja, ganz typisch für unsere Zeit, Sicherheitsfragen. Sweetheart hat immer betont, ich habe meinen Haushalt überwacht.
Das glaube ich. Ja.
Das hat gezogen. Anders zum Beispiel als beim unterlegenen Hund Bailey. Der wollte allen Eichhörnchen Freiheit garantieren. Tja, zu linksliberal offenbar diese Position für die Wähler, Sonja.
Und hat die Katze jetzt einen echten Bürgermeister als Betreuer oder wie?
Ein Zweibeiner? Oh nein. Das ist immerhin vorbildlich. Die Opposition, das ganze Spektrum ist drin in der Stadtregierung. Vizebürgermeister sind zwei Hunde. Harley, der Ziegenbock, der ist Kommunikationschef geworden.
Das finde ich gut.
Ja, Penny, das Huhn, ist Beauftragte in Sachen faule Affären. Wer weiß, was es da alles gibt. Aber keine Menschen im Amt. Und für mich riecht das dann doch ein bisschen nach institutioneller Diskriminierung, nach Speziesismus.
Aber jetzt mal ernsthaft, wie sollen das gegen wir regieren jetzt da Tiere in dieser Stadt?
Ja, die können natürlich per Erlass, per Dekret regieren, wie man das so kennt aus diesem Land. Wobei sowas mit Pfote signiert werden darf, hat der Fernsehsender WPBN zumindest gehört.
They have their paw, you know, and we accept paw prints.
Okay.
So, you know, legal documents can be executed with a paw print.
War das jetzt ein neuer Gag?
Nee, das gibt es seit Jahren in Umina und gerade Sweetheart hat ja ganz offensiv mit ihrer politischen Erfahrung geworben. Sie war ja schon 3 Jahre lang Vizebürgermeisterin.
Ach so, okay, da kann man natürlich Erfahrungen sammeln. Also endlich mal durchmarschiert durch die Institutionen. Was macht Sweetheart denn jetzt eigentlich mit all ihrer Macht?
Ja, die hohen Tiere haben sich durch die Stadt chauffieren lassen. Rote Bollerwagen und Cabrios waren da zu sehen. Aber wenn Fragen aus dem Volk kommen...
In your 3-year term as mayor, what changes do you plan to make here in Umina?
Ja, da gab es nämlich keine Antwort. Das haben die Kollegen von WPBN erfahren hier. Die volle Arroganz der Macht eben.
Droht jetzt eine Tierpolitikerflut?
Nein, Sonja, das hat es immer wieder gegeben, wenn du mal recherchierst. Esel, Rottweiler, Katzen, ein Eberschwein. In Brasilien gab es mal ein Nashorn, ein andermal ein Schimpansen. Die waren angetreten, um gegen die Korruption oder das kaputte Wahlsystem zu protestieren. Das ist meist Satire oder Protest. Und so weit verbreitet übrigens, dass es sogar einen Wikipedia-Eintrag gibt namens Non-Human Electoral Candidates.
Nicht menschliche Kandidaten bei Wahlen in der Welt und in Umina in Michigan ist das möglich. Da ist nämlich jetzt eine Katze Bürgermeisterin. Unser politisch-zoologischer Sonderkorrespondent Pascal Fischer hat es uns erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gewinne, Gewinne, Gewinne. Facebook hat seine Quartalszahlen veröffentlicht und Mark Zuckerberg und seine Gang haben den Gewinn um 31% steigern können. Oha. Obwohl in Europa die Zahl der aktiven Nutzer zurückgegangen ist. Weltweit gesehen, muss man sagen, ist das allerdings für Facebook nur ein kleiner Kratzer. Und das ist doch schon erstaunlich, oder? Ich meine, der Datenmissbrauch durch Facebook scheint denen also gar nicht mal so irre viel ausgemacht zu haben. Wie kann das sein? Das kann uns Sina Fröndrich sagen aus unserer Deutschlandfunk-Wirtschaftsredaktion. Sina, wie können Unternehmen, die kritisiert werden, eigentlich immer noch so gute Zahlen vorlegen?
Da gucken wir uns das mal bei Facebook zuerst an. Da müssen wir schon erstmal einschränkend sagen, ganz so rund läuft es für Facebook ja nicht mehr. Vor allem in Europa, hier gab es zuletzt jetzt weniger aktive Nutzer. Es ist wohl so, dass weniger Mitglieder das Netzwerk täglich nutzen. Also ich kenne das auch von mir, ich gucke da auch nicht mehr jeden Tag rein. Und auch die Zahl derjenigen, die Facebook mindestens einmal im Monat nutzen, die ist auch zurückgegangen von 377 auf 376 Millionen. Also schon ein kleiner Dämpfer in Europa, aber Stimmt, weltweit gibt es mehr Nutzer und Facebook ist ja auch nicht nur Facebook. Vielleicht findet inzwischen so eine Art anstelle von Nutzung statt. Also dann ist es nicht mehr Facebook, sondern eben Instagram.
Ja, genau, das habe ich mir auch schon gedacht.
Und da gibt es ja auch schon eine Milliarde Nutzer inzwischen. Es gab ja rund um diesen Datenskandal mit Cambridge Analytica diesen Hashtag Delete Facebook und da ist sicher auch ein bisschen was in Bewegung gekommen, aber dass die Masse der Leute jetzt sagt, ey, nee, ich gehe weg, ich melde mich da ab, das ist nicht der Fall, weil für viele das Netzwerk einfach unverzichtbar ist, allein weil man, also ich habe nicht mehr von jedem eine Handynummer, man kann Promis folgen, die man mag, man kann viel ausführlicher diskutieren als bei Twitter, also da gibt es genug Gründe, dort zu bleiben.
Das heißt, Facebook ist eigentlich immer noch eine Geldmaschine.
Das würde ich schon so sagen, ja. Mhm. Die Aktie ist jetzt zwar richtig eingeknickt, fast ein Viertel weniger wert, das sind umgerechnet knapp 130 Milliarden Euro, die da an Wert an der Börse vernichtet wurden. Aber als der Datenskandal öffentlich wurde, ich habe mir das nochmal angesehen, da war die Aktie noch viel weniger wert als heute. Und ich glaube schon, dass Facebook immer noch eine Geldmaschine ist und auch bleibt. 98% verdient der Konzern mit Werbung und da wird immer noch viel umgesetzt. 11 Milliarden Euro Rekordumsatz und Rekordgewinn. Ja, und das liegt einfach daran, dass wenn jemand viele Menschen erreichen will, dann kommt er um Facebook nicht rum. Es gab ja mal ein, zwei deutsche Unternehmen, die hatten erklärt, wir werben nicht mehr bei Facebook. Eins davon war die Commerzbank. Da habe ich jetzt heute nachgefragt. Die Werbepause dauerte genau 4 Wochen lang. Jetzt wird wieder geworben. Das ging natürlich nicht so durch die Presse wie der Werbestopp. Also aus Sicht von Unternehmen ist Facebook weiterhin wichtig.
Na gut, also aber ich meine dann Krise hin oder her. Facebook bringt ja dann doch noch nichts zu Fall. Das sieht bei Volkswagen ja so ähnlich aus. Also wie passt das denn zusammen?
Ja, VW hat sich tatsächlich echt ziemlich berappelt. Wegen der manipulierten Abgaswerte musste der Konzern ja mehr als 20 Milliarden Dollar in den USA zahlen. Zuletzt wurde hier in Deutschland ein Bußgeld von 1 Milliarde Euro verhängt. Aber im vergangenen Jahr hat VW seinen Gewinn verdoppelt auf 11 Milliarden Euro. Mehr als 10 Millionen Autos wurden verkauft. VW ist der größte Autobauer der Welt vor Toyota und General Motors. Und das geht auch in diesem Jahr so weiter. Das beste erste Halbjahr in der Unternehmensgeschichte. Sprich, die Nachfrage ist da und die ist so groß, dass die ganzen Strafzahlungen halbwegs weggesteckt wurden. Teils auch zu Lasten von Beschäftigten natürlich. Leiharbeiter mussten gehen, aber unterm Strich ja, läuft es tatsächlich rund.
Aber das ist doch eigentlich wirklich absurd. Also ich meine, wir sehen, dass Konzerne uns wirklich beduppen, dass sie Scheiße bauen, aber wir bleiben denen trotzdem treu auf eine gewisse Art und Weise. Woran liegt das?
Ja, es liegt an uns Verbrauchern. Ja. Wir entscheiden ja, welches Auto wir kaufen, ob wir Facebook nutzen. Und in beiden Fällen, da wären zwar immer die geschädigten Verbraucher ja bei jedem Skandal von der Politik in den Mittelpunkt gerückt. Und die gibt's ja auch, aber alle anderen, so die große Masse, die zieht anscheinend meist keine Konsequenzen daraus. Betrug hin oder her, Autos aus dem Hause VW werden gekauft, wir bleiben bei Facebook. Und das ist dann eben auch immens wichtig für solche Konzerne, denn so können die dann eben andere Problemfelder ja auch beherrschen oder damit umgehen. Ja, zum Beispiel neuer Abgastest für VW, da läuft's nicht so rund, drohende Strafzölle. Das sehen wir jetzt auch heute bei Daimler, die bauen ja in den USA SUVs, die sie nach China liefern und da greifen wohl schon die geltenden Zölle, das sieht man schon. Daimler musste dort Rabatte geben in China, das bedrohe das Geschäft. Aber wir Verbraucher mit der enormen Macht, wir sorgen dann immer noch für gute Zahlen. Da können eben solche Zollgeschichten ausgeglichen werden anscheinend.
VW und Facebook sind eigentlich in der Krise, trotzdem fahren sie Rekordgewinne ein und das liegt eben auch an uns. Die Hintergründe dazu habt ihr bekommen von Sina Fründrich.
Deutschlandfunk Nova Update.
Kann schon mal passieren an Tagen wie diesen, dass euch so ein bisschen schwummerig wird. Ja, es ist heiß, verträgt eben nicht jeder gleich gut. Und manchmal wird einem dazu dann auch noch ein bisschen übel. Dann ist es eigentlich immer am besten, mal einen Gang runterzuschalten, einfach mal in den Schatten gehen, hinsetzen, was trinken, vielleicht noch die Beine hochlegen. Das hilft eigentlich meistens ganz gut. Manchmal auch nicht, so wie bei Karim Bellarabi von Bayer 04 Leverkusen. Der musste nämlich in dieser Woche ins Krankenhaus, weil er bei dieser Hitze tatsächlich ein Problem bekommen hat bei einem Testspiel. Da hat er nämlich einen Kreislaufkollaps bekommen. Unsere letzte Frage vom Donnerstag deshalb, was passiert denn eigentlich im Körper, wenn man das umkippt? Und das weiß am allerbesten Jörg Niesen, der ist Buchautor und Rettungssanitäter. Jörg, woran erkenne ich denn eigentlich, ob jemand jetzt gerade nur ein kleines Kreislaufproblem hat oder so einen richtigen Kreislaufkollaps?
Hallo Sonja. Die Unterscheidung ist gar nicht immer einfach. Die Dinge gehen ein bisschen ineinander über. Wir kennen den Sonnenstich, den Hitzekollaps, wir kennen auch den Hitzschlag, was sogar eine wirklich lebensbedrohliche Erkrankung ist. Solange sich die Leute selbst geregelt bekommen, ist es meistens nicht wirklich bedrohlich. In allen Fällen, wo eine Bewusstlosigkeit eintritt, da gehört es letzten Endes zum Standard, die Patienten oder die Opfer in eine stabile Seitenlage zu bringen, den Rettungsdienst zu alarmieren. Es ist auch nicht wirklich wichtig, ob man jetzt eine Erschöpfung von einem Hitzekollaps unterscheiden kann. Wichtig ist, dass man die Menschen ins Kühle bringt, sie beruhigt, betreut, was zu trinken gibt und dafür sorgt, dass Ruhe einkehrt.
Aber beim Kreislaufkollaps, also was passiert da? Was ist der Unterschied? Also wenn ich eben dann mitbekomme, derjenige kriegt sich jetzt nicht mehr selbst geregelt, so wie du das gerade gesagt hast.
Also der Körper hat verschiedene Mechanismen, auf diese Hitzeperiode jetzt zu reagieren. Die erste Reaktion ist eigentlich immer, dass die Körperperipherie, also unsere Haut und die Schichten des Körpers, die vom Zentrum entfernt sind, besser durchblutet werden, um Wärmeenergie abzugeben. Wenn ich jetzt einen niedrigen Kreislauf sowieso schon habe, dann kann das schon reichen, dass ich ein Schwindelgefühl entwickle, dass mir mal schwarz vor Augen wird. Die nächste Reaktion des Körpers ist dann zu schwitzen, mitunter sehr stark zu schwitzen, viele Liter Wasser zu verlieren. Und wenn diese Dinge dann zusammenkommen mit beibehaltener Belastung, dann führt es auch schnell zum Kreislaufkollaps, der dann auch in der Bewusstlosigkeit durchaus enden kann.
Was mache ich dann am besten? Also ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich einen Krankenwagen rufen?
Sicherlich keine schlechte Idee. Erst recht, wenn eine Bewusstlosigkeit eingetreten ist, was ich eben versucht habe anzudeuten. Die Leute beruhigen, ihnen was zu trinken, geben sie in einen kühlen Bereich zu bringen, gegebenenfalls die Beine hochlegen. Das ist aber auch so eine Sache. Jemand, der einen Sonnenstich hat, wird sich das nicht gefallen lassen, weil er gereizte Hirnhäute hat und sowieso schon ein Druckgefühl im Kopf verspürt. Solange man mit den Menschen sprechen kann und man mit ihnen interagieren kann, würde ich mich auf das verlassen, was diese Leute empfinden. Und wenn jemand sagt, mir tut's gut, dass du mir gerade die Beine hochlegst, dann würde ich das machen. Und wenn jemand sagt, das möchte ich auf keinen Fall, ich habe Kopfschmerzen, lass es bitte, dann würde ich mich dem anpassen. Wenn die Leute nicht mehr mit mir sprechen, mir also von einer Bewusstlosigkeit reden, dann der gute alte Erste-Hilfe-Kurs, die stabile Seitenlage.
Okay.
Und ein Notruf über die 112.
Genau, schadet auch nichts. Jörg, danke, dass du uns noch ein bisschen was dazu erklärt hast. Jörg Niesen ist Rettungssanitäter und es gab gerade von ihm einen Mini-Crashkurs. Falls jemand jetzt mal umkippen sollte bei diesen Temperaturen, Kreislaufprobleme hat, was dann zu tun ist. Das war das Update für heute Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Naja, sehen ist übertrieben. Also durchs Radio sehen wir uns wieder. Wir hören uns auch gerne wieder. Pascal Fischer und ich wünschen einen 1A prima, schönen, warmen, guten Abend.
Tschüss.
Und wünschen euch einen ebensolchen. Sonja Mischkat ist mein Name.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.